Ja, ich freue mich, wieder hier zu sein. Die Urlaubszeit ist zu Ende gegangen für mich und meine Familie. Wir sind wieder wohlbehalten nach Oberzhausen zurückgekehrt. Und es ist schön, an diesem Sonntag wieder hier in der Gemeinde zu sein. Ich weiß nicht, welche Gedanken ihr alle so mitgebracht habt, vielleicht auch aus eurem Urlaubsort. Ich hatte so diese Frage mitgebracht und auch als Überschrift so für die Predigt gewählt: Glauben wir nicht alle an einen Gott? Ich war auf Sardinien gewesen mit der Familie, und in Sardinien, da sind die überwiegende Mehrheit sind katholischen Glaubens. Wir haben als Familie auch an zwei katholischen Gottesdiensten teilgenommen. Wir haben nicht sehr viel verstanden, aber es waren schöne Gottesdienste. Es wurde auch Gott gelobt, und da konnten wir zumindest spüren, dass den Menschen dort auch Gott am Herzen lag. Und wir haben nach einem Gottesdienst haben wir versucht, so miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist mehr oder weniger gescheitert daran, dass wir kein Italienisch sprachen und die Menschen dort kein Deutsch sprachen. Und wir haben es dann mit ein klein wenig Englisch versucht, und ein junger Mann, er hat dann diesen Satz gesagt: Wir glauben doch alle irgendwie an einen Gott. Und wie ich das so gehört habe, und dann habe ich erst so gedacht, na, jetzt lass dich mal nicht als Evangelischer so über den Tisch ziehen. Ja, da ist ja doch ein Unterschied noch. Und so in dieser Woche, als ich dann darüber nachdachte und die Predigt vorbereitete, da hat das für mich einen anderen Klang bekommen. Dieses: Glauben wir nicht alle an einen Gott? Glauben wir nicht irgendwie alle an einen Gott? Und ich habe mehr und mehr und ich denke auch, das hat Gott getan, mehr und mehr dahin gekommen, dass ich gesagt habe, der wollte ja gar nicht irgendwie mich über den Tisch ziehen und sagen, naja, guck mal, katholisch, das ist doch der eigentliche und der wahre Glaube, sondern er hat doch versucht, das Gemeinsame zu entdecken. Und auch wenn wir aus Deutschland kamen und sie aus Italien, zu sehen, uns verbindet doch der Glaube an den einen Gott. Also das war so eine Urlaubserfahrung gewesen. Ich habe den Predigttext gewählt aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Da ist Paulus in Athen. Er ist jetzt nicht auf einer Urlaubsreise gewesen, aber man kann das so ein Stück weit vergleichen. Er hat wohl ein bisschen freie Zeit gehabt und er ist dadurch Athen spazieren gegangen und hat sich umgeschaut, so ähnlich wie wir das auch gemacht haben, vielleicht auch viele andere in ihren Urlaubstagen gemacht haben. Er hat nämlich sich so die religiösen Stätten angeschaut. Es waren natürlich dann keine Kirchengebäude gewesen, sondern Tempel gewesen, Altäre gewesen. Und er hat sich diese religiösen Stätten sehr genau angeschaut. Quasi wie ein Tourist. Und er hat sich seine Gedanken dabei gemacht. Und dann sah er diesen einen Altar, auf dem stand dem unbekannten Gott. Und dann hat er später zu einer größeren Menschenmenge gesprochen über diesen unbekannten Gott. Und er hat angeknüpft an all das, was er dort in Athen gesehen hat. Und ich habe mich so gefragt, wenn man Paulus gefragt hätte: Du bist doch jetzt so durch Athen gegangen, was hast du denn da für Leute gesehen? Was für Menschen sind dir begegnet? Hätte er geantwortet: Oh, schlimm, schlimm. Ich habe lauter Ungläubige gesehen. Vielleicht hätte er es etwas vornehmer ausgedrückt und gesagt: Ich habe lauter Andersgläubige gesehen. Oder hätte er gesagt: Ich habe lauter Menschen gesehen, die sich nach Gott sehnen. Und ich weiß nicht, wer von uns in Urlaubsorten war oder vielleicht auch in der Zeit hier in Oberzhausen gewesen ist oder in der Umgebung gewesen ist, wenn wir Menschen begegnen. Was sind das eigentlich für Menschen, denen wir begegnen? Sind das für uns Ungläubige, Andersgläubige? Oder können wir das so sehen, dass wir sagen: Ich habe Menschen gesehen, ich habe Menschen in die Augen gesehen, ich habe von Menschen gehört, ich bin Menschen begegnet, die sich nach Gott sehnen? die sich nach Gott sehnen. Und ich will das lernen. Ich habe das selber so ein bisschen einen Prozess durchgemacht in dieser vergangenen Woche, weil ich mich ertappt dabei gefühlt habe, zu sagen, ich wollte da so schnell trennen. Und Gott hat mir so neu den Blick geschenkt, in Menschen das zu sehen, so zu sehen, wie Paulus das auch in Athen gesehen hat, dass in Menschen, die sich nach Gott sehnen. Noch eine kleine Anekdote vorneweg. Wir haben im Moment Gäste, Urlauber aus England bei uns zu Hause zu Gast. Und wir waren, weiß nicht mehr welcher Tag es war in dieser Woche, waren wir nachmittags in Seligenstadt gewesen, auf dem Marktplatz auch. Und habe ich auch noch nicht vorher entdeckt, da ist ein großer Esoterikladen. Und wir standen kurz davor und dann erzählte unser Besuch aus England, erzählte von einem Pastor, einem Amerikaner. Der hat das einmal so getan, dass er sich in einen Esoterikladen gesetzt hat und dort seine Predigt für den Sonntag geschrieben hat. Und da habe ich auch gedacht, wow, was ist das für ein Pastor, was ist das für ein Pfarrer? Ja, normalerweise würde man doch einen riesengroßen Bogen um solch einen Esoterikladen herum machen, denn das ist nun gewiss einer, der andersgläubig ist. Aber nein, dieser Pastor hat mitten in diesem Laden hat er seine Predigt geschrieben und dann hat natürlich der Ladenbesitzer gefragt, was machen Sie denn da? Und er hat gesagt, ich schreibe hier meine Predigt für den nächsten Sonntag. Das hat ihn auch völlig aus der Bahn geworfen, das hat er noch nicht erlebt. Und er hat ihn dann gefragt, aus welcher Kirche kommen Sie? Und dann konnte der Pastor ihn einladen in seine Kirche. Die Geschichte ging noch ein bisschen weiter, aber das ist der Punkt, ja. Die Frage, wie begegnen wir solchen Menschen, von denen wir sagen, sie sind andersgläubig, vielleicht sogar sagen, sie sind ungläubig? Sehen wir in diesen Menschen Menschen, die sich nach Gott sehnen? Und jetzt will ich mal auf das zu sprechen kommen, was Paulus gesagt hat seinen Zuhörern damals in Athen. Ich lese mal einige Sätze aus seiner Predigt oder seiner Ansprache, besser gesagt, die er dort gehalten hat. Ich greife mal so mitten hinein, das ist also Apostelgeschichte 17 vom Vers 25 an. Da sagt Paulus seinen Zuhörern, Gott, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Klammer auf, die Deutschen, die Italiener, die Engländer und alle anderen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo sie leben sollen. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und existieren wir. So wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind seine Kinder. Weil wir nun von Gott abstammen, ist es doch unsinnig zu glauben, dass wir Gott in Standbildern aus Gold, Silber oder behauenen Steinen darstellen könnten, so wie es unserem Können und unseren Vorstellungen entspricht. Bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, sich von Grund auf zu ändern. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Richten durch den einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Daran hat Gott keinen Zweifel gelassen, indem er ihn von den Toten auferweckte. Soweit also Paulus auf diesem Marktplatz in Athen zu seinen Zuhörern. Ich möchte das in drei Punkten mal entfalten. Drei Punkte. Das erste ist, wir alle sehnen uns. Wir alle sehnen uns nach einem Gott. Der zweite Punkt, wir alle sehnen uns nach einer Instanz des Rechts und der Gerechtigkeit. Und wir alle, der dritte Punkt, wir alle sehnen uns nach einem erneuerten Leben. Der erste Punkt, wir sehnen uns alle nach einem Gott. Ich glaube, dass der Mensch so erschaffen ist. Und Paulus sagt das auch hier. Wir stammen alle von Gott ab. So pointiert kann er das sagen. Wissenschaft hin, Wissenschaft her. Hier in der Bibel steht, wir stammen von Gott ab. Das ist unsere Herkunft. Und ich glaube, weil wir daher kommen, zieht es uns da auch hin. Das ist ein bisschen so, wie wenn man eben im Urlaub ist. Und wenn es noch so schön war in Sardinien, wir haben uns als ganze Familie gefreut, wieder in die Heimat zurückzukehren. Und das frische Grün zu sehen in Deutschland und die Häuser wieder zu sehen. Und das, ich weiß nicht, ob es anderen auch so gegangen ist, ja, dass man spürt auf einmal, was es heißt, eine Heimat zu haben, einen Platz zu haben. Auch da, wo man verstanden wird. Ja, das ist ja so viel einfacher, in Obertshausen einkaufen zu gehen. Da versteht einen jeder. Ja, da, wo man herstammt, wieder zurückzukehren. Und wenn das stimmt, was Paulus hier sagt, dass wir von Gott stammen, ja, dann ist es normal, dass wir eine Sehnsucht haben, auch wieder zu Gott zurückzukehren. Und dann kommen wir sozusagen, wenn wir zu Gott kommen, kommen wir nach Hause. Das meint Paulus, dass wir dann wieder nach Hause kommen und sagen können, endlich wieder zu Hause, endlich bin ich bei Gott. Da gehöre ich hin. Ich weiß nicht, wenn ich sage, ich stamme vom Affen ab, wo soll ich denn da hingehen? Da muss ich in den Zoo, oder? Und bin ich da wirklich zu Hause? Ist da jemand, der mich versteht? Ich verstehe das nicht. Ja, und das ist der erste Punkt, den Paulus hier anspricht. Wir stammen von Gott ab. Die Bibel sagt auf den ersten Seiten, wir sind nach dem Bild Gottes erschaffen. Ich habe lange überlegt, was heißt das eigentlich? Ich habe mit einem Professor mal ein Seminar gehabt und ja, und wir sind nach Gottes Bild erschaffen. Und es ist ganz interessant, wenn man ein bisschen weiterblättert, dann heißt es auch, dass Adams Sohn nach dem Bild Adams erschaffen oder geschaffen worden ist. Ja, das kennen wir alle. Der Vater oder der Sohn oder die Kinder sehen dem Vater oder der Mutter ähnlich. Ja, so beschreibt das die Bibel. Diese Ähnlichkeit, die wir Kinder als Kinder mit unseren Eltern haben, diese Ähnlichkeit, sagt die Bibel, haben wir mit Gott. Das ist unsere Familie, da gehören wir hin. Gott will unser Vater sein. Wir Menschen, wir brauchen diesen Bezug zu Gott. Da sind wir erst zu Hause. Ohne diesen Bezug zu Gott sind wir unstete Wanderer in dieser Welt. Ich glaube auch, und das haben wir in diesem Gottesdienst schon gemacht, dass sich diese Sehnsucht nach Gott ausdrückt in unserer Musik. Ich glaube, dass Gott uns die Musik geschenkt hat, um darin all unsere Sehnsucht auszudrücken. Ich weiß, dass heute hier Menschen sitzen, die fröhlich sind, weil sie schöne Urlaubstage hinter sich haben, weil noch Ferien sind. Ich weiß, dass auch Menschen unter uns sind, die traurig sind, weil jemand aus ihrer nächsten Nähe verstorben ist. Und ich möchte eigentlich zu beiden Gruppen sagen, all das, wonach man sich sehnt in dieser Zeit, kann man hineinlegen in die Musik. Ich glaube, dass die Musik etwas ist, die uns zeigt, die hinausreicht und hinausragt und hineinragt in die unsichtbare Welt. Und darum sind Lieder, ist das Lob Gottes, etwas, das überall in aller Welt diese Sehnsucht nach Unvergänglichkeit zum Ausdruck bringt. Im Predigerbuch in der Bibel, Alten Testament, Prediger 3, Vers 11 heißt es, in das Herz des Menschen hat Gott den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. So diese tiefe Sehnsucht, die ragt da hinein in diese andere Welt. Der Mensch sehnt sich nach etwas, das oben ist. Ja, und nicht mehr hier auf dieser Erde, die vergänglich ist. Da ist eine Leere im Menschen, von der Paulus überzeugt ist, dass nur Gott selbst, dass Jesus selbst sie auszufüllen vermag. Nichts anderes. Man kann versuchen, die Leere auszufüllen. Man kann versuchen, Ersatz zu finden, aber es bleibt immer Ersatz. Wir alle sehnen uns nach dem einen Gott. Und der zweite Punkt, wir alle sehnen uns nach einer Instanz des Rechts und der Gerechtigkeit. Davon spricht Paulus. Er spricht von diesem Gott, der einen Tag festgesetzt hat, an dem Gott alle Menschen richten wird. Das sind ja, Schlüsselbegriffe schon im Alten Testament. Recht und Gerechtigkeit. Psalm 33, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Von seiner Güte lebt die ganze Welt. Bei den Propheten wird immer wieder davon gesprochen und es ist auch oft der Ruf der Menschen nach Gottes Recht und Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, von welcher Instanz wir uns das erwarten in unserem Leben, dass Recht und Gerechtigkeit eintritt, uns verschafft wird. Ich glaube, dass das auch in Erziehungsfragen ganz wichtig ist. Kinder müssen wissen, was Recht und was Unrecht ist. Ich habe in dieser Woche in der Zeitung gelesen, da gab es eine Umfrage, dass gesagt worden ist, Pfarrer sollen doch bitte deutlicher Position beziehen. Deutlicher Position beziehen darüber, was Recht ist und was Unrecht ist. Wie können Pfarrer das? Warum ausgerechnet Pfarrer? Wie können wir unseren Kindern sagen, was Recht und Unrecht ist? Wie können Politiker, die ja die Gesetze unseres Landes machen, wie können die das tun, Recht und Gerechtigkeit in unserem Land schaffen? Ich glaube, es gibt nur einen einzigen Weg. Über Recht und Gerechtigkeit Klarheit zu erhalten. Und das ist die Bibel selbst. Ich glaube, dass die Bibel im Leben der Christen und im Leben der Menschen deshalb so eine große Rolle spielt, weil sie von diesem Gott spricht, der für Recht und für Gerechtigkeit steht. Dieser Gott, der schaut nicht nach Mehrheiten, der schaut nicht danach, was ist gerade in und was ist modern, sondern bezieht Position und er verschafft Menschen Recht. Er ist der Gott, wie es die Propheten sagen, der Witwen und der Waisen. Und er verschafft Gerechtigkeit denen, die ungerecht behandelt werden. Der Krieg im Libanon, das ist etwas, was uns, denke ich, alle beschäftigt hat, auch die Medien beschäftigt hat in den vergangenen Wochen. Und ich hatte im Stillen gehofft, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dann ist dieser Krieg vorbei. Aber das war dann nicht so. Aber dieser Krieg im Libanon, der hat mir gezeigt, da sind ja Menschen im Libanon zu Hause, die sehnen sich nach nichts anderem als nach Recht und Gerechtigkeit. Es ist ein merkwürdiges Land, das, wenn man sich da einmal mit der Geschichte beschäftigt, ein Land, das aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen zusammengesetzt ist. Da gibt es Muslime, Schiiten, dann gibt es Christen und dann gibt es noch andere Gruppen dazwischen. Und die sind alle besorgt darum, dass sie in diesem Vielvölkerstaat, so ähnlich wie wir das vielleicht auch aus dem früheren Jugoslawien her kennen, ist, glaube ich, gut vergleichbar, auch ihre Geschichte dann gut vergleichbar, dass in diesem Vielvölkerstaat, dass eine Bevölkerungsgruppe ungerecht behandelt werden könnte. Das ist die große Angst, mit der die Menschen dort leben. Und alle sehnen sich anscheinend danach, gerecht und recht behandelt zu werden. Und dann haben die ihr Parlament so zusammengesetzt, ganz ängstlich darum bemüht, dass alle Gruppen irgendwie so vertreten sind, wie sie auch in der Bevölkerungsschicht anteilsmäßig vertreten sind. Immer Angst, dass meine Gruppe zu kurz kommen könnte. Immer hat man Angst, benachteiligt zu werden. Und es ist eben das, was wir vielleicht auch aus dem eigenen Leben kennen. Wenn man das einmal erlebt hat, wie bitter das sein kann, wenn man benachteiligt worden ist. In Schule, im Beruf, in der Familie. Wenn es ein Geschwisterkind gegeben hat, das bevorzugt worden ist. Das kann ganz tief, ein tiefer Stachel sein. Wer verschafft mir dann Recht? Wer lässt Gerechtigkeit walten? Im Berufsleben kann das passieren. Oder eben, ich kann auch mich als ein Mensch verstehen, der dadurch benachteiligt ist, dass ich einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, einer bestimmten Volksgruppe zugehöre. Wer ist es, der Recht und Gerechtigkeit bringt? Ich glaube, dass Menschen ganz tief diese Sehnsucht in sich tragen, gerecht behandelt zu werden. Und dass es gut ist und wichtig ist zu wissen, da ist ein Gott, der wird am Ende aller Zeiten, am Ende aller Zeiten wird er Recht sprechen. Die einen mögen, für die mag das ein unbequemer Gedanke sein, wenn man das so landläufig sagt, Gott sieht alles. Manchmal versucht man damit auch, Kindern ein wenig Angst einzujagen. Aber eigentlich, habe ich gedacht, ist das doch auch ein ganz tröstlicher Gedanke. Gott sieht alles. Gott sieht eben auch, wenn ich zu Unrecht bestraft worden bin. Gott sieht doch auch, wenn ich ungerecht behandelt worden bin. Gott sieht doch, wenn ich benachteiligt bin. Gott sieht alles. Das ist doch auch ein ganz tröstlicher Gedanke. Gibt da die Geschichte von Hagar. Das ist die Zweitfrau gewesen von Abraham. Und als seine Frau Sarah bemerkt hat, dass sie ja in ihrer Position aufstieg, da hat sie sie in die Wüste geschickt, wortwörtlich. Und Hagar war am Boden zerstört. Und sie schreit um Hilfe, dort mitten in der Wüste. Und dann greift Gott ein. Gott spricht zu ihr, schickt einen Boten. Und dann sagt sie, der Gott, der mich sieht, hat sich meiner erbarmt. Und sie nennt Gott den Gott, der mich sieht. Und ich weiß nicht, wie unser Gott heißt. Ich frage, würde das gern mal persönlich fragen, wie nennst du deinen Gott? Das ist ganz interessant, im Alten Testament, ja, sind die Menschen scheuen sich nicht, ihrem Gott noch einmal einen besonderen Namen zu geben. Und Hagars Gott, der Gott der Bibel, sie nennt ihn der Gott, der mich sieht. Ist das nicht schön, ja, so einen Gott zu haben, von dem ich sagen kann, das ist der Gott, der mich sieht. Das ist der Gott der Bibel, das ist Jesus. Jesus, wenn mir eins auffällt an Jesus, dann ist das, dass Jesus zu denen gegangen ist, die benachteiligt gewesen sind. Ja, kann man mal die Bibel darauf hinlesen. Jesus hat immer ein Auge gehabt, ein Ohr gehabt für die Menschen, die benachteiligt sind. Die hat er aufgesucht. Und Jesus, das ist der Garant dafür, dass uns am Ende aller Zeiten Recht und Gerechtigkeit erwartet. Vielleicht nicht in dieser Zeit, vielleicht nicht in diesem Leben. Das verspricht uns die Bibel nicht. Aber sie verspricht uns, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der uns das Leben geschenkt hat, dass er am Ende aller Zeiten für Recht und Gerechtigkeit sorgen wird. Wir alle sehnen uns nach dem einen Gott. Und wir alle sehnen uns nach einer Instanz der Gerechtigkeit und des Rechts. Und der dritte und letzte Punkt, wir alle sehnen uns nach einem erneuerten Leben. Auch das spricht Paulus an. Er sagt, bisher haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt, sich von Grund auf zu ändern. Das ist ein Befehl Gottes, merkwürdig. Wir alle sehnen uns nach einem erneuerten Leben. Ich glaube, dass das ganz tief in unserem Herzen ist. Dass wir sehen, die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Der Libanon ist nicht so, wie er sein sollte. Es wäre doch wunderbar, wenn Menschen verschiedener Herkunft, Völker und Rassen einträchtig beieinander leben würden. Aber die Welt ist nicht, wie sie sein sollte. Feindschaft, Tod, Hass, Krieg, all das ist das, die bittere Wahrheit über unsere Welt. Es gibt noch eine tiefere und vielleicht noch bittere Erkenntnis. Nicht nur, dass die Welt nicht so ist, wie sie sein sollte, sondern dass ich nicht bin, wie ich sein sollte. Vielleicht habe ich diese Erkenntnis und diese Erfahrung schon gemacht. Vielleicht stehe ich gerade mittendrin und erkenne, ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Es gibt ein schönes Beispiel im Moment, das geht auch durch die Zeitung. Und das ist das Beispiel von Günter Grass. Und Sehr interessant, ja, dass so ein Mann jetzt im hohen Alter, ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist, Ende 70, dass ihm plötzlich das, seine Schuld, so tief bewegt, dass er sagt, ich muss damit an die Öffentlichkeit. Ich kann nicht länger darüber schweigen. Und da ist diese Sehnsucht, doch erneuert zu werden. Ich glaube, dass das auch bei Günter Grass der Fall ist. Ich weiß nicht, wie er sich jetzt fühlt, aber ich selber habe die Erfahrung gemacht, da wo eben Schuld ans Licht kommt, da wird der Mensch neu, da werde ich neu. Immer die Frage ist, ich weiß es nicht, wie das bei, man kann über Günter Grass, kann man da länger drüber nachdenken. Er hat das in einem Buch geschrieben. Das ist seine Art als Literat, als Autor, eine Autobiografie seiner Jugendjahre zu schreiben und darin eben sich zu seiner Schuld zu bekennen, über die er jahrzehntelang geschwiegen hat. Das ist das eine, ja, seine Schuld so öffentlich zu machen und sich dazu zu bekennen. Aber ich glaube, die Sehnsucht geht ja noch tiefer. Die Sehnsucht geht ja so tief, dass ich doch auch möchte, dass da einer ist, der mir meine Schuld vergibt. Dass da einer ist, der sagt, ich habe deine Schuld getragen, abbezahlt. Ich glaube, das ist die allertiefste Sehnsucht. Ja, zu wissen, da ist einer, der befreit mich von meiner Vergangenheit. Der schenkt mir wahrlich ein neues Leben. Ich wünsche das. Nicht nur einem Günter Grass. Ich wünschte aber wirklich, er käme wirklich dahin, dass er sagen kann, Gott hat mir vergeben, Gott hat mir ein neues Leben geschenkt. Und wir alle, wir dürfen an diesen Punkt kommen. Wir alle dürfen erkennen, ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein sollte. Gott möchte, dass ich mich ändere. Er möchte, dass ich erneuert werde. Dass ich Christus, Jesus ähnlich werde. Im Johannesevangelium heißt es gleich am Anfang, ersten Kapitel, Vers 12, alle, die Jesus aufnahmen, in ihrem Herzen aufnahmen, ihm Glauben schenkten, verlieh das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das kann jeder von uns werden. Ich muss nicht bleiben, wie ich bin, ich darf neu werden. Da, wo ich Jesus Christus in mein Leben aufnehme, da, wo ich ihm Glauben schenke, da gibt er, schenkt er mir das Recht, verleiht mir das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Da hat die Sehnsucht nach einem erneuerten Leben ja ihren Anfang genommen. Soweit diese Gedanken zur Apostelgeschichte 17, zu unserer Sehnsucht und der Frage, glauben wir nicht alle an einen Gott? Die Sehnsucht nach einem Gott, die Sehnsucht nach Recht und Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach einem erneuerten Leben, das wir in Jesus Christus finden dürfen.